Zurück wie angekündigt freue ich mich jetzt, dass wir Johannes Kors begrüßen, stellvertretender Geschäftsführer der BLM, der eine Studie vorstellt. Viele signalisieren, dass der Lautsprecher jetzt wieder noch nicht so laut eingestellt ist wie vorhin mal oder Sie noch so laut sind. Also, der eine Studie vorstellt, die für unsere Fragestellung, wie informiert sich die Gesellschaft, von besonderer Bedeutung ist, nämlich unter anderem die Frage, welche Akteure in der heutigen Informationslandschaft welches Meinungsbildungsgewicht haben. Ich nehme nicht weiter davon vorweg, von dem, was Sie zu sagen haben. Bitte, Herr Kors, Ihre Präsentation.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich erst zunächst beim Veranstalter sehr herzlich bedanken hier für die Einladung. Ich werde jetzt in den nächsten knapp 30 Minuten Ihnen die Funktion des Medienvielfaltmonitors der BLM sowie eine Aktualisierung der bisher vorgestellten Daten präsentieren. Hintergrund der Entwicklung des Medienvielfaltmonitors der BLM war nicht, wie Sie vielleicht denken, allein die Entscheidung Springer ProSieben Sat.1, sondern es gibt viele Gründe, das zu tun. Die Medienlandschaft hat sich seit Einführung der Regelung zur Medienkonzentration, Sie wissen das alle, stark verändert, insbesondere durch das Internet sind erhebliche Veränderungen in der Mediennutzung eingetreten, die von dem fernsehkonzentrierten Rundfunkstaatsvertrag nicht berücksichtigt werden. Nur eine Gesamtbetrachtung aller Medien ermöglicht eine reale Einschätzung der Meinungsvielfalt im Medienmarkt. Deswegen hat die BLM in den Jahren 2008 bis 2012 den Medienvielfaltmonitor entwickelt mit folgender Zielsetzung. Einmal das Gewicht der Mediengattungen für die Informations- und Meinungsbildung zu ermitteln, die Darstellung der Meinungsmacht einzelner Medienkonzerne und das Aufzeigen neuer Entwicklungen durch regelmäßige Aktualisierung der Daten regelmäßig zu präsentieren und damit auch Schaffung von Transparenz für Politik, Gesellschaft, Anbieter und Nutzer im Rahmen einer, sagen wir mal, modernen Medienregulierung. Und bei Weiterentwicklung könnte das vielleicht auch ein Basismodell für die Novellierung des Medienkonzentrationsrechts in Deutschland sein. Was haben wir gemacht? Das Modell des Medienvielfaltmonitors setzt sich zusammen aus vier Stufen. Das ist zum einen die Ermittlung des Meinungsbildungsgewichts der einzelnen Mediengattungen. Zum anderen, im zweiten Schritt, die Feststellung der Reichweiten und Marktanteile der Medien in den Gattungen auf Basis der im Medienmarkt regelmäßig durchgeführten Reichweitenstudien. Die Berechnung des Anteils der Medienunternehmen an den einzelnen Märkten durch Verknüpfung des Reichweitenanteils der einzelnen Medien mit den Beteiligungsgrößen an den Medienunternehmen. Und zum vierten dann die Bestimmung des Anteils der Medienunternehmen und Konzerne am gesamten Meinungsmarkt durch Addition der je Gattung festgestellten und gewichteten Anteile. Ich komme damit gleich zum ersten Schritt, Ermittlung des Meinungsbildungsgewichts. Das war ein nicht so leichtes Unterfangen, muss man sagen, weil was heißt das? Es soll das Gewicht, das unterschiedliche Gewicht der Medien gemessen werden, damit es im Prinzip gleichnamig miteinander addiert werden kann. Dazu haben wir zusammen mit TNS Infratest ein Befragungskonzept entwickelt, im Jahr 2008 einen Prätest durchgeführt und führen diese Studie seit 2009 in zweijährigen Abstand regelmäßig durch. Ergebnis der letzten Studie im Jahr 2013 war, Sie wissen das vielleicht, es wird auch heute hier nochmal sehr deutlich, dass das Fernsehen mit einem Anteil von knapp 37% nach wie vor den höchsten Anteil an Meinungsmarkt hat, gefolgt von den Tageszeitungen mit 22,7%, Hörfunk mit knapp 19%, Internet knapp 19% und Zeitschriften 3,6%. Wie setzt sich das Meinungsbildungsgewicht zusammen? Wie ermittelt man es? Wie gesagt, empirisch, und ergibt sich aus der informierenden Nutzung eines Mediums und der Wichtigkeit eines Mediums für die Meinungsbildung der Nutzer. Kommen wir zur informierenden Mediennutzung. Das sind die Ergebnisse also vom Jahr 2013, also ähnlich wie eine Tagesreichweite gemessen mit der Frage, was haben Sie gestern genutzt? Und dabei festgestellt, das ist jetzt vielleicht auch keine Überraschung, nach den Zahlen, die Jans Fredo heute hier veröffentlicht hat, Fernsehen mit 60%, nach wie vor klar vorn vor dem Radio mit knapp 50%, Tageszeitungen 36,6%, also die gedruckten Tageszeitungen, Internet 24,7% und die gedruckten Zeitschriften mit 8,4%. In Anteilen ausgedrückt heißt es, dass das Fernsehen an der informierenden Mediennutzung einen Anteil von ein Drittel hat, das Radio von gut ein Viertel, die Tageszeitung von ein Fünftel, das Internet von ein Siebtel und die Zeitschriften rund 5% erreichen. Das ist, wie gesagt, also die informierende Mediennutzung. Und im zweiten Schritt wurde dann Fragten ermittelt, welches Medium oder welche Gattung Sie für Ihre Informations- und Meinungsbildung am wichtigsten halten. Und hier sehen Sie das Ergebnis, unten die Gesamtzahl, auch hier das Fernsehen mit 40%, klar vor der Tageszeitung mit 25%, Internet mit 22%, Radio mit 10% und Zeitschriften mit 3%. Sie sehen, dass das Fernsehen auch in den mittleren und älteren Altersgruppen also ganz klar vorne liegt. Hingegen, und das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu Hans Bredow, dass sich hier schon gezeigt hat, dass so bei den 14- bis 29-Jährigen das Internet also mit 49%, also ganz klar auch schon vor dem Fernsehen liegt. Stellt man diese Werte gegenüber, das ist nochmal ganz interessant, also informierende Mediennutzung, Anteil und Wichtigkeit für die Meinungsbildung. Da können Sie sehen, dass sowohl beim Fernsehen, beim Zeitung und Internet die Menschen sagen, dass die Wichtigkeit noch höher ist als die tatsächliche Nutzung. Hingegen sich das Radio bei der Wichtigkeit doch eher als flüchtigeres Medium erweist. Das heißt also, es gibt da schon eine große Diskrepanz zwischen der Nutzung und der Bedeutung für den Einzelnen mit 10% und die Zeitschriften liegen bei 3,6%. Diese beiden Werte werden jeweils zusammengerechnet und im Prinzip ein arithmetisches Mittel daraus gebracht, sodass dann damit das Meinungsbildungsgewicht sich daraus ergibt. Sie sehen das hier nochmal im Beispiel vom Fernsehen mit knapp 36,9%. Das Fernsehen hat verglichen zu der ersten Untersuchung im Jahr 2009 2,5% verloren an Reichweite oder an Meinungsbildungsgewicht. Aber es gab im Jahr 2011, das war vielleicht auch interessant, nochmal ein kleiner Peak nach oben. Warum? Zu der Zeitpunkt der Erhebung war die Fukushima-Reaktorkatastrophe und da war natürlich das Fernsehen stärker im Blickpunkt. Was dann aber dann im Jahr 2013 sich schon wieder relativiert hat. Das ist vielleicht, wenn man Kritik üben will an diesem Modell, oder ein Problem, was ich vielleicht auch gleich sage und wir natürlich auch versuchen werden, in Zukunft zu verändern, dass wir für die Erhebung dieses Meinungsbildungsgewichts bestimmte Zeiträume gewählt haben aus Low-Budget-Gründen, wurde es immer Frühjahr, Herbst erhoben. Aber wichtig wäre natürlich, dass man das also ohne saisonale Einflüsse als Ganzjahreserhebung künftig durchführt. Das ist also das Ziel und bin relativ optimistisch, dass das auch in Kürze der Fall sein wird. Vom Ergebnis her hier vielleicht nochmal zu betonen, doch das relativ gute Abschneiden des Hörfunks, die nicht wenig überraschende Anstieg der Online-Angebote, aber ähnlich wie bei Hans Bredow doch noch nicht die entscheidende Rolle für die Meinungsbildung der Bevölkerung. wenngleich sich das mit den 14- bis 29-Jährigen sicherlich in Zukunft auch ändern wird und wenn alle Menschen über Internet verfügen. Momentan ist es ja so, dass ein Fünftel der Bevölkerung noch offline ist. Interessant vielleicht auch noch die Tageszeitungen. Sie sehen jetzt, also wir haben auch gemessen, also dass ganz klar die Reichweite der Tageszeitungen zurückgeht bei der informierenden Mediennutzung. Allerdings, die Leute, die jetzt Tageszeitungen nutzen, sagen, dass für sie das von enormer Relevanz und Wichtigkeit ist. Das ist also ein kleines qualitatives Element in dieser doch eher quantitativen Studie. Kommen wir damit schon zum Schritt 2. Das heißt, im zweiten Schritt haben wir oder stellen wir regelmäßig die Reichweiten auf Basis der regelmäßigen Studien fest. Dazu nutzen wir die anerkannten Studien im Markt, also für Hörfunk, Tageszeitung und Zeitschriften die Erhebung unter dem Dach der ACMA, für Fernsehen die GfK-Reichweitenforschung und für Nielsen nicht die AGOF-Erhebung, die auch unter dem Dach der ACMA stattfindet, sondern Nielsen. Warum? Weil die AGOF nur die Werbeträger ermittelt, aber im Nielsen-System, es ist also ein technisches Messsystem mit über 25.000 Panel-Teilnehmern, praktisch alles erfasst wird und damit auch letztlich dann alle relevanten Medien erfasst werden können. Kommen wir damit schon zum dritten Schritt. Dritten Schritt werden also die festgestellten Reichweitenanteile und Marktanteile mit den Beteiligungsgrößen der Medienunternehmen verknüpft. Hier mal am Beispiel Fernsehen RTL demonstriert. Also RTL hat einen Anteil von 24,2%. Wie alle wissen, hält Bertelsmann mit über 75% den größten Anteil an RTL Group und der Wert wird letztlich 100% zugerechnet, also 24,2% dem Unternehmen Bertelsmann. Warum? Weil der Rundfunkstaatsvertrag das so vorsieht. Das heißt, also wir orientieren uns dabei am Rundfunkstaatsvertrag, der besagt, dass es 25% Anteil und mehr eine 100% Zurechnung bringt. Das führt letztlich, wenn man jetzt mal den Fernsehmarkt betrachtet, zu der witzigen Feststellung, dass der Marktanteil natürlich dann nicht 100% ist, sondern über 100%, wenn man alles zusammenrechnet. Ja, wie Sie auch sehen, Fernsehmarkt ist oligopolistisch, das heißt also ARD und ZDF auf der einen Seite und RTL Pro7 auf der anderen Seite. Daran hat sich in den letzten Jahren eigentlich nichts verändert, aber Sie sehen jetzt in der Methode auch der KEK oder des Rundfunkstaatsvertrags, was die KEK eigentlich nicht ausweist, dass die ARD mit 29,3% den stärksten Anteil hat am Fernsehmarkt. Kommen wir damit zum Hörfunkmarkt. Ähnliches Bild, aber noch viel, viel stärker. Da sieht man auch die Dominanz der ARD im regionalen Hörfunk. Das heißt, also auf die ARD entfallen 55% der Anteile im Meinungsmarkt Hörfunk. Und wegen der regionalen Struktur des Hörfunks in Deutschland sehen Sie, sind die Gewichte und die Anteile der einzelnen Unternehmen aus dem privaten Bereich doch relativ gering. Hier sticht eigentlich nur Bertelsmann mit 7% hervor. Kommen wir damit schon zum Printmedienmarkt. Angefangen jetzt mit den Zeitungen. Hier hat sich eigentlich in den letzten Jahren wenig verändert. Dank der hohen Reichweite der Bild-Zeitung erlangt Springer mit 26,9% im zweiten Halbjahr 2013 nach wie vor den höchsten Anteil. Gefolgt von einigen großen regionalen Zeitungsgruppen, dazu gehört in erster Linie die Südwestpresse und SWMH, das ist also Süddeutscher Verlag, Süddeutsche Zeitung, mit nahezu 10%. Und danach folgen die regionalen Gruppen Funke, Dürmen Schauberg, Matzak, alle mit über 6% und auch zwei bayerische Gruppen mit MZV, Ippen 4,5% und die Augsburger Allgemeine. Kann man feststellen, dass sie in den letzten Jahren also Anteile gewinnen. Und ich prognostiziere hier heute, dass diese Anteile in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Und wenn Sie mal zurückblicken, nochmal auf den Hörfunkmarkt, den ich eben gezeigt habe, hier sind schon die Anteile größer der einzelnen Gruppen als der Privatgruppen am Hörfunk. Das ist also schon auch ein Indikator dafür, dass wir meines Erachtens in den nächsten Jahren da eine Konzentration eher erleben werden. Kommen wir damit zum Zeitschriftenmarkt. Auch hier gibt es ein Oligopol. Springer und Bauer mit 22% vorne, gefolgt von Burda 18,6% und Gruner und Jahr mit 15,8%. Springer ist jetzt noch vorne, weil die Wirkung des Verkaufs einiger Titel an Funke hier noch nicht realisiert ist, weil erst im Jahr 2014 das Bundeskartellamt da die Genehmigung erteilt hat. Also im ersten Halbjahr 2014 wird es dann schon anders aussehen. Gut, komme damit zum schwierigsten Teil des Zufahrtsmonitors. Und alle haben hier damals prophezeit, also bei der Entwicklung, das werden Sie niemals lösen können, Herr Kors. Das heißt, wie wollen Sie bei 15,5 Millionen Websites die meinungsrelevanten Angebote herausfiltern? Und ich kann Ihnen sagen, es geht, es ist nicht einfach, aber es geht, mit Hilfe von Nielsen NetView. Das heißt, Nielsen erfasst ja alle Medienangebote, aber dazu muss man wissen, dass nur etwa 7000 Seiten mehr als 0% haben. Ja, das heißt, so 0,1% und mehr. Und auch nur die betrachten wir, weil wir die jetzt letztlich als relevant halten. Des Weiteren kommt es vereinfacht hinzu, dass sich diese Angebote in den Kategorien bei Nielsen News und Information, Entertainment und Suchmaschinenportale und Communities befinden. Das heißt, nur die müssen wir anschauen im Endeffekt. Ja, und das haben wir im Wesentlichen gemacht dann auch, mit dem Instrument der Inhaltsanalyse. Marktforscher und Soziologen kennen das. Und wir haben uns dabei an Kriterien des Modells von der Modell der Medienöffentlichkeit von Friedhelm Neithardt orientiert, ein eremitierter deutscher Soziologieprofessor, der im Jahre 1994, also praktisch mit dem Internetentstehung, dieses Modell verfasst hat. Und diese Kriterien lauten: Es muss also ein professioneller Selektionsprozess, das heißt Themenauswahl und Agenda-Setting vorherrschen oder vorhanden sein, ein hoher Grad an Organisation und Institutionalisierung, das heißt kommuniziert wird in spezifischer Aktualität und Periodizität, allgemeine Zugänglichkeit und Verfügbarkeit und drittens, es müssen asymmetrisch fixierte Hörer- und Sprecherrollen vorherrschen, das heißt Kommunikatoren und Vermittler sind dauerhaft und deutlich von den Publikumsrollen unterschieden. Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, dann wird es als meinungsrelevantes Online-Angebot angesehen und kommt im Prinzip in den Reichweitentopf der Angebote im Online-Bereich. Man muss natürlich sagen, dass andere Angebote oder dass Angebote jetzt wie Suchmaschinen, Videoplattformen, soziale Netzwerke, die nicht diesen Kriterien unterlegen, natürlich auch von hoher Bedeutung sind, das wissen wir alle. Im Rahmen der Infrastruktur-Studie haben wir auch erhoben, dass zum Beispiel die Jugendlichen 14- bis 29-Jährigen zu über 60% mittlerweile ihre Informationen über Facebook beziehen. Das heißt, also Facebook ist im Prinzip die Plattform, von der sie aus auf die Informationen kommen. Also bedeutsamer, sie müssen anders wahrscheinlich geregelt werden als in diesem originären System. Gut, zeige Ihnen jetzt nochmal anhand zwei Beispielen, wie wir Kriterien dann angewandt haben. Das erste Beispiel ist Wikipedia. Wie Sie wissen, ein nutzergeneriertes elektronisches Lexikon, was auch Nachrichten enthält. Aber die Nachrichten sind zwar auch täglich, aber sie sind doch eher zufällig, sind nutzergeneriert, sie haben kein redaktionelles Agenda-Setting und die Tagesaktualität und Priorität ist relativ gering. Anders ist es dagegen zum Beispiel jetzt beim E-Mail-Portal Yahoo. Yahoo hat, also das Nachrichtenangebot ist ein zentraler Bestandteil des des Auftritts, die Sie sehen. Es gibt eine redaktionelle Themenauswahl. Meldungen werden mehrmals täglich aktualisiert. Sprecherpublikumsasymmetrie. Yahoo ist somit ein meinungsrelevantes Online-Portal. Ja, und eben halt durch diese Selektion haben wir dann mehrere hundert meinungsrelevante Online-Angebote ermittelt. Hier sind die Top 40 und die werden dann wieder, ähnlich wie jetzt beim Fernsehen, dann beteiligten Unternehmen zugerechnet. Und das ist das Ergebnis. Auch im Online-Markt, interessanterweise, liegt Springer mit 11% Anteil vorn, also Tageszeitungen, Zeitschriften noch. Und im Online-Markt mit 11%. Gefolgt von United Internet, wir wissen Web.de unter anderem, Bertelsmann 9%, Telekom 8,4%, vor allen Dingen wegen T-Online, Boda 6,7, ARD 6,0, ProSieben 4,7, ZDF nur 1,3%. Also das heißt, man sieht also, dass die öffentlich-rechtlichen Sender doch hinter den Ablegern der Verlage und auch der Rundfunksender teilweise doch zurückliegen. Ja, komme damit oder zeige jetzt, bevor ich dann den Gesamtanteil zeige, nochmal hier ein Beispiel jetzt simuliert, das gesamte Verfahren, ein Beispiel jetzt von Springer. Das heißt also, es werden zunächst die Reichweiten ermittelt, dann werden die Beteiligungsgrößen festgestellt, dann wird im nächsten Schritt die Ergebnisse gewichtet mit den Gewichten der einzelnen Gattungen, sodass dann die entsprechenden Werte herauskommen. Und dann werden sie am Ende addiert. Und es ergibt sich dann im Fall von Springer, jetzt aktuell, für das zweite Halbjahr 2013, ein Anteil am Meinungsmarkt von 9,3%. Und damit hat Springer, das ist jetzt neu, ProSiebenSat.1 vom dritten Platz verdrängt, liegt aber noch ein Stück hinter Bertelsmann mit 12,8% und ARD mit 22,4%. Ja, die fünf großen Gruppen, einschließlich noch mit ZDF, kommen also nach wie vor auf 60% Anteil. Sag mal jetzt so ketzerisch, ist es aber nicht ganz so schlimm, deswegen, weil die nächsten 25 Unternehmen, die dann folgen, auf 30% kommen. Das heißt also, Sie haben 30 Unternehmen oder verschiedene Unternehmen, die jetzt zusammen 90% erreichen und der Rest sonst hin erreichen dann 10%. Gut, also insgesamt ist das Ergebnis, dass die Medienlandschaft in Deutschland, zumindest quantitativ gesehen, noch relativ hoher Vielfalt gekennzeichnet ist. Wie sieht das jetzt in der Bilanz aus? Hier sind also die vier Updates, die wir bisher gemacht haben. Jetzt hier mal das zweite Halbjahr 2013 mit zweite Halbjahr 2012 verglichen. Und Sie sehen, dass die ARD, das sind jetzt hier noch, ist noch Excel-Restbestände, deswegen zweite Komma-Stelle, das habe ich noch nicht beseitigen können, die ARD mit 22,4% doch relativ stabil, nach wie vor an erster Position. Allerdings, und das sieht man, Bertelsmann und ProSieben verlieren, also Bertelsmann 1,1% und ProSiebenSat.1 aufgerundet 0,8%. Deswegen, weil der Einfluss der großen privaten Fernsehsender auf die Meinungsbildung in Deutschland abnimmt. Also das haben wir also einmal durch die Gewichtungsfaktoren festgestellt, aber auch dadurch, dass die beiden Sendergruppen jetzt im letzten Jahr Reichweitenanteile beide verloren haben und damit reduziert sich das Gewicht. Axel Springer Verlag, habe ich schon gesagt, erhöhte seinen Anteil um 0,8% auf 9,3%. Hier ist allerdings zu beachten, eben halt, dass sich das wahrscheinlich im nächsten Halbjahr wieder verändern wird. Wobei N24 natürlich dann in die Rechnung hinzukommt. Also das hat man ja übernommen. Gut, das ist das Ergebnis vom Vielfaltsmonitor aktuellen Daten. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass natürlich die Plattformen wie Google, Facebook und YouTube ebenfalls eine große Bedeutung haben. Aber meiner Meinung muss das also anders geregelt werden. Wir haben also in der Infratest-Studie auch erhoben, zum Beispiel, wie stark zum Beispiel Google genutzt wird für die tägliche Informationssuche, und zwar von 39% der Internetnutzer. Und wenn man sieht, wie sich das verteilt, ist jetzt auch keine Überraschung, hat Google also mit über 90% da den höchsten Anteil. Bei den Videoplattformen ist es so, dass YouTube einen Anteil von über 60% hat und auch über 60% der Jugendlichen halt YouTube nutzen. Also auch sehr wichtig, was da passiert. Bei den Suchmaschinen ist es so, dass Facebook einen Anteil von 40% hat, 25% der Bevölkerung nutzen täglich Facebook und über 75% der 14- bis 29-Jährigen. Ja, kommen wir damit zum Ende. Fazit ist, der Medienvielfaltsmonitor der BLM liefert kontinuierlich seit 2012 für die Öffentlichkeit nachvollziehbare Daten über die Anteile der Medien am Meinungsmarkt. Die Datenermittlung und methodische Bestimmung der meinungsrelevanten Medien unterliegen einer ständigen Optimierung. Ziel ist es, die Gewichtungsdaten künftig stärker stetig zu aktualisieren und die Erhebung von dem bisher zweijährigen Turnus auf eine kontinuierliche Ganzjahreserhebung umzustellen. Und viertens, die BLM beabsichtigt zudem, den Medienvielfaltsmonitor auf eine noch breitere Basis zu stellen und dafür mit der Gemeinschaft der Landesmedienanstalten zu kooperieren. Wir sind da jetzt auch in guten Gesprächen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.